7 Tage Deutschland. Willkommen zum Wochenend-Podcast der AfD. Beim Bäcker, im Supermarkt, im Restaurant. Endlich haben unsere Mitmenschen wieder ein Gesicht. Endlich gucken wir nicht mehr auf ausdruckslose Masken. Endlich können wir wieder ein Lächeln schenken und auch eins zurückbekommen. Die Masken sind weg. Deutschland lächelt. Sie auch?
Meine Verkäuferinnen beim Bäcker sagten mir, endlich können wir ihr vollständiges Lächeln wiedersehen. Ich lächle immer. Das erfreut sie jedes Mal aufs Neue. Dankeschön an Sie alle, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt endlich wieder richtig lachen können.
Ja, wir lachen alle um die Wette mit der Sonne. Ich schenkte mein Lächeln der Bedienung in einem Restaurant und sie lächelte zurück. Eigentlich lächeln fast alle Leute, weil sie keine Maske mehr tragen müssen. Und das ist wunderschön.
Es ist richtig schön, dass wir wieder die lächelnden Gesichter der anderen Menschen sehen können. Leider noch nicht überall, da einige das die Maskenpflicht eben per Hausrecht durchsetzen. Ich glaube, Deutschland würde noch mehr lächeln, wenn jetzt demnächst unser sogenannter Gesundheitsminister Karl Lauterbach seinen Posten räumt und dann endgültig alles vom Tisch ist.
Und damit sind wir schon mittendrin im harten politischen Alltag, den aktuell die linksgelbe Chaostruppe um Olaf Scholz dominiert. Einen Rücktritt hatten wir schon in dieser Woche, doch da müssten noch etliche weitere folgen. Wer hat schon, wer muss noch seinen Hut nehmen? Das sehen wir uns heute in unserem Schwerpunkt an und sprechen dazu mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, mit seinem Stellvertreter Stefan Brandner und dem rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Joachim Paul, auch Mitglied im AfD-Bundesvorstand. Außerdem, 2022 ist das Jahr der Jugend. Was das für die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative bedeutet. Und nach dem fulminanten Auftakt am vergangenen Wochenende mit Alice Weidel, auf in den Wahlkampf in NRW. In ziemlich genau einem Monat wird ein neuer Düsseldorfer Landtag gewählt. Das heute hier bei uns in 7 Tage Deutschland. Hier ist der AfD-Wochenend-Podcast mit Detlef Frier. Schönen guten Tag. 134 Menschen sterben bei der Flut vergangenen Sommer im Ahrtal. Die für die Warnung zuständige grüne rheinland-pfälzische Umweltministerin Spiegel geht am Abend schön essen und zieht sich danach zurück, nicht erreichbar. Am nächsten Morgen ist sie nur ums eigene Image bemüht und berät mit ihrem Stab, wem man die Schuld in die Schuhe schieben könnte, um selbst besser dazustehen. Währenddessen lässt sich SPD-Ministerpräsidentin Dreyer von ihren Leuten wörtlich ein paar Sätze des Mitgefühls aufschreiben, die sie hinterher vom Zettel in die Kameras verlesen kann. Auch Spiegel hält das Gesicht kurz in die Kameras und geht danach für ganze 4 Wochen in den Urlaub. Joachim Paul ist Mitglied im AfD-Bundesvorstand und Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen bei 7 Tage Deutschland. Hallo, Herr Paul.
Hallo, schöne Grüße nach Berlin.
Spiegel, Dreyer, die Politiker der Altparteien sorgen sich um ihre Jobs, sie sorgen sich um ihr Image, um ihr Wohlergehen. Aber die Menschen und das Land, sind die denen wirklich völlig egal, Herr Paul?
Also wir sehen ja oder sehen jetzt im Zuge der Aufklärung der Flutkatastrophe beziehungsweise bei der Klärung der politischen Verantwortlichkeit, welch großes Informationsdefizit nicht nur der Innenminister hatte, sondern auch die Ministerpräsidentin und auch Ministerin Spiegel, die damals amtierende Ministerin Spiegel, die Ministerin für Familie war, aber auch eben für Umwelt und zumindest in einem Teilbereich zuständig war. Sie hat sich auf ihr engstes Umfeld verlassen und sie hat irreführende Pressemitteilungen herausgegeben, wonach ein Extremhochwasser nicht zu erwarten sei. Das war zu diesem Zeitpunkt völlig absurd, denn es gab genug Hinweise darauf, dass sich an der A eine Katastrophe abspielt. Nochmal zur Einordnung für die Zuhörer. Die Strecke von Mainz in das Ahrtal beträgt ungefähr 90 Minuten mit dem Auto. Das ist also nicht im hinteren Winkel des Landes oder der Welt, sondern im Prinzip vor der Haustür. Und man hat im Prinzip nur bruchstückhaft Informationen zusammengetragen. Und bei Spiegel muss man sagen, dass sie die Hände in den Schoß gelegt hat. Also sie hat den Abend, in dem sich die Katastrophe zugespitzt hat, eigentlich nichts weiter getan als Dienst nach Vorschrift. Es ist dann ein Abendessen zu verzeichnen. Und man muss insgesamt sagen, das, was die Landesregierung hier an Katastrophenabwehr geboten hat, ist kein Steuergroschen wert. Das ist letztklassig und zeigt eine große Verantwortungslosigkeit. Und was man allen attestieren kann, sie waren jederzeit um ihr Image bemüht, um ihr Bild in der Öffentlichkeit. Man nennt das wohl in diesen Kreisen professionell. Es ist aber für die Leute, für die Menschen, für die Bürger und Steuerzahler, es ist eine Katastrophe, wenn politisch Verantwortliche so fahrlässig mit der Realität umgehen.
Um Spiegel, bei Ihnen in Rheinland-Pfalz Umweltministerin, im Kabinett Scholz in Berlin Familienministerin, gab es ja ein wochenlanges Gezerre. Sie versuchte ihren Urlaub irgendwie zu rechtfertigen, behauptete aus den Ferien an den Kabinettssitzungen online teilgenommen zu haben, musste sich dann korrigieren, war wohl geschwindelt das Ganze. Und in dieser Woche dann der Rücktritt, aber der kam doch viel zu spät, Herr Paul.
Der Rücktritt kam nach diesem irritierenden Auftritt, in dem sie so eine Art Seelenstriptease hingelegt hat. Es war teilweise peinlich. Ich habe ja großes Verständnis dafür, dass man zeitlich eingespannt ist und dann auch belastet ist, wenn es in der Familie nicht so klappt, wenn der Mann krank ist und man 4 Kinder hat. Nur darf man dann eben nicht politische Spitzenämter anhäufen und so tun, als würde man das mit links machen. Man muss von der Ministerin ein hohes Maß an Selbstorganisation und auch Verzicht erwarten können. Das hat alles Spiegel nicht aufgebracht. Und gerade zu den Kabinettssitzungen, das wird noch aufzuklären sein. Wie kann es sein, dass eine Ministerin gerade in so einer Zeit einfach ja unbeobachtet an Kabinettssitzungen nicht teilnimmt? Gibt es da keine Aufsicht? Da muss man doch als Regierungschefin, hier ist die Ministerpräsidentin gefragt, da muss man doch als Regierungschefin eben das monieren beziehungsweise daran erinnern, dass das halt eine stetige Pflicht ist. Und 4 Wochen Urlaub ist meines Erachtens ein bisschen zu viel. Und gerade in dieser Situation, also das rundet das Bild eindrucksvoll negativer Weise ab.
Wer sich die Begründung für Spiegels Rücktritt anschaut, der stellt fest, dass sie wegen des politischen Drucks zurückgetreten ist. Nicht wegen gemachter Fehler oder erwiesener Unfähigkeit. Wie bewerten Sie das?
Also das passt zur Personalie Spiegel. Ich habe ja Anne Spiegel aus nächster Nähe erlebt im Parlament in Rheinland-Pfalz. Und sie war stets sehr engstirnig vernarrt in ideologische Projekte, die mit der Lebenswirklichkeit der Menschen praktisch gar nichts zu tun hatten. Die Grünen haben hier für einige Filzaffären gesorgt. Das heißt also, es gab für grüne Parteibuchträger eine Überholspur in den Ministerien. Die sind sehr, sehr schnell befördert worden. Es gab ja 2 grüne Ministerien. Aber Anne Spiegel insbesondere und die Grünen in Rheinland-Pfalz, die haben sich immer als moralische Großmacht empfunden. Das heißt, die Fehler, die sie gemacht haben, waren im Prinzip kleine Betriebsunfälle auf einer Mission des Guten, einer Mission von Bessermenschen, die über allen stehen und erhaben sind.
Spiegel fällt ja weich. Trotz Totalversagen und Rücktritt gibt es für Sie 76.000 Euro Übergangsgeld. Und danach, spekulieren Sie mal, da wartet doch sicherlich schon der nächste grüne Versorgungsposten.
Ja, so ist das in der Berufspolitik. Wir haben es hier mit Berufspolitikern zu tun, die auf dem realen Arbeitsmarkt eigentlich keine Chance haben. Mangels Ausbildung, mangels Qualifikation, mangels Absenz aus dem Arbeitsleben, dass sie da gar nicht mehr Fuß fassen können. Sie müssen versorgt werden. Die Grünen, sie haben auch mittlerweile den Staat an vielen Stellen unterwandert. Stiftungen, Organisationen und so weiter. Also Bereiche außerhalb der Politik, die grün dominiert sind. Da ist genug Filz vorhanden, auf dem Frau Spiegel wieder in ein gut dotiertes Pöstchen gleiten kann. Traurig für den Bürger und Steuerzahler, der morgens um 6 Uhr aufstehen muss und diese Möglichkeit nicht hat, der in der Leistungsgesellschaft sich jeden Tag bewähren muss und vor allen Dingen, der eine Berufsausbildung erworben hat, eine Qualifikation erworben hat, sich weiter qualifizieren muss, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Das gilt alles für unsere politische Klasse offensichtlich nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darauf hinweisen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eine Opposition, die nicht part of the game ist, also diesen Filzes, eben den Finger in die Wunde legt.
Im AfD-Podcast Joachim Paul, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz, der bei sich vor Ort in Rheinland-Pfalz die Ministerin, die ehemalige Umweltministerin und jetzt auch ehemalige Bundesfamilienministerin Spiegel sehr genau bei ihrem Agieren beobachten konnte. Herzlichen Dank, Herr Paul.
Ja, vielen Dank. Gerne wieder.
7 Tage Deutschland aus Berlin, der Wochenendpodcast der AfD. Familienministerin Spiegel von den Grünen, die ist diese Woche zurückgetreten. Doch damit ist lange noch nicht alles gut bei Linksgelb in Berlin. Scholz und die vielen Ampelminister wackeln mehr, als das manch Pudding vermag. Schalten wir jetzt zum stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden Stefan Brandner. Schönen guten Tag, Herr Brandner.
Herr Friehe, ich grüße Sie. Ganz entspannt nach dem Rasenmähen heute mal. Können wir ein bisschen plaudern?
Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Herr Brandner, die Themen sind nicht nur angenehm. Die Ich-Ministerin Spiegel, die streichen wir jetzt mal von der Wackelliste. Die Ministerin, die immer meinte, ich kann nichts dafür, ich brauche Urlaub, ich komme mit dem Druck nicht zurecht und so weiter. Aber die Liste der linksgelben Wackelminister, die ist ja trotzdem noch recht gut gefüllt. Wer ist denn da jetzt in Ihrer Meinung auf Platz 1 vorgerückt und warum wackelt der oder die?
Also es ist ja ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. Da kann es ja auch mal sein, dass viele Leute auf dem Treppchen stehen und zwar auch auf dem ersten Platz, wenn alle zeitgleich ins Ziel kommen beispielsweise. Ich würde mich jetzt da gar nicht festlegen wollen. Also ich sehe mal auf Platz 1, würde ich jetzt nicht mir zutrauen zu entscheiden zwischen Lauterbach, Faeser und Lamprecht. Das sind also alles drei total peinliche Totalausfälle, die eigentlich niemand hätte MinisterInnen werden dürfen, aber geworden sind. Also die müssen so schnell weg wie möglich. Aber das Problem ist ja, was kommt danach?
Meinen Sie nicht, ich versuch's nochmal mit einer Prognose, dass spätestens, wenn das Gesundheitsministerium mal offenlegen muss, wie viel da pro Impfung tatsächlich gezahlt worden ist und wenn dann auch feststeht, wie viele Millionen Euro demnächst vernichtet werden müssen, weil das Zeug abgelaufen ist, meinen Sie nicht, spätestens dann wäre Lauterbach fällig und hätte sich den Platz 1 auf der Wackelliste verdient?
Na, ich glaube das nicht. Also viel interessanter ist dann noch, wie viele Euro kosteten die Nichtimpfung. Ne? Also wir reden ja jetzt darüber, dass Millionen von Impfdosen wahrscheinlich in Milliardenwert vernichtet werden müssen. Mhm. Aber wie gesagt, Lauterbach hat so viel Dreck am Stecken und so viel Lug und Trug in den letzten 2 Jahren verbreitet. Der klebt, denke ich mal, an seinem Sessel, da wird nicht viel zu machen sein. Abgesehen davon ist er jetzt durch den Rücktritt von Spiegel auch so ein bisschen der Druck raus. Ne? So, der erste Minister ist weg. Jetzt hat die Presse sich verausgabt, die ist ja wir wissen das ja, die Medien sind ja nicht sonderlich regierungskritisch in Deutschland, die haben jetzt mal ein bisschen Gas gegeben und auch gemerkt, sie können tatsächlich was bewirken, aber das werden die sich nicht allzu oft trauen. Also ich sehe jetzt in der nächsten Zeit Lamprecht vielleicht, ganz vorne muss ich Ihnen sagen, weil man die noch so klammheimlich entsorgen könnte, aber ansonsten mit Lauterbach, ich glaube, da muss ich Ihnen die Hoffnung nehmen.
Sie haben sie schon angesprochen, wenn es ums Geld ausgeben geht, dann sind die ja alle relativ schnell dabei. Das Geld des Steuerzahlers fliegt da immer aus dem Fenster. Besonders viel Geld möchte ja das wirre Haar der Bundeswehr abhaben. 100 Milliarden Euro für Frau Lamprecht. Wenn es nach Ihnen geht, kommt die Dame gar nicht zum Ausgeben. Sie haben es eben schon so ein bisschen angesprochen. Wo liegen da die besonders heftigen Verfehlungen bei Ministerin Lamprecht, Ihrer Meinung nach?
Ja, zunächst sind das ja, die 100 Milliarden sind ja nur diese sogenannte Sondervermögen. Also in Deutschland heißen Schulden Sondervermögen. Da kommen noch 200 Milliarden drauf in den nächsten 4 Jahren, die normalen Haushaltsmittel. Und gerade Frau Lamprecht, ich sag mal, die kommt ja als Justizministerin aus einem Haus mit dem allerkleinsten Etat, ich glaube so ungefähr 1 Milliarde, umfasst der gesamte Haushalt des Justizministeriums und verwaltet jetzt mit einem der größten, plus die 100 Milliarden Sondervermögen. Ja, sie kriegt nichts auf die Kette, gar nichts auf die Kette. Ich meine, das fing mit diesen komischen 5.000 Helmen, die, glaube ich, in der Ukraine immer noch nicht angekommen sind, an. Dann ein Hin und Her mit den Waffenlieferungen. Wie viele Waffen sind überhaupt da, wenn geliefert wird? Dann werden von Monate alte DDR-Waffen, von denen ich gedacht hätte, dass die gar nicht mehr existieren, werden in die Ukraine geschickt. Dann hat sie selbst gesagt, ja, militärisches wäre nicht so ihr Ding. Und jedes Foto, was man sieht, da sieht man militärisches. Ist nicht so ihr Ding. Die Frau hatte sich verabschiedet aus der Politik. Die hatte gesagt, Justizministerin, so, jetzt gehe ich in Rente. Und dann wurde gesagt, wir brauchen noch Frauen. Frau Lamprecht, nehmen Sie doch mal hier als Rentnerin, ja, kommen Sie zurück, nehmen Sie mal das Verteidigungsministerium. Also die ist weder darauf vorbereitet, noch hat sie Bock drauf. Und das merkt auch die Truppe. Wenn Sie mit Soldaten sprechen, die schlackern alle mit den Ohren.
Linksgelb, Herr Brandner, hatte ja gleich nach der Vereidigung den ersten handfesten Ministerskandal. Innenministerin Faeser von der SPD, die fühlt sich richtig wohl unter Linksextremisten, schreibt auch schon mal für ein Blatt mit dem vielsagenden Titel Antifa. Den Rücktritt hat sie selbstverständlich abgelehnt. Ist denn da inzwischen noch mehr auf Faesers Konto aufgelaufen? Sie haben das ja ganz gut im Blick im Bundestag.
Ja, ich habe Faeser ja auch gefragt in der Fragestunde, warum sie nicht zurückgetreten ist, nachdem rauskam, dass sie ja nicht nur, diese Zeitschrift heißt ja nicht nur Antifa, das ist purer Linksextremismus, diese Zeitschrift von diesem Bund der Verfolgten des Nazi-Regimes, die also der Bayerische Verfassungsschutz tatsächlich auf dem Kieker hat, da hat sie publiziert und mehr als Krampf gegen Rechts hat sie ja bisher auch nicht auf die Kette bekommen. Also dazu kam jetzt noch vor ein paar Tagen diese unsägliche Preisverleihung, war es, glaube ich, an irgendeinem Gewaltrapper, auch aus dem linksextremistischen oder zumindest aus dem antisemitischen Milieu, und zwar ganz fest dort verwurzelt. Also die Frau, die kennt sich in der Politik nicht aus. Die ist mit Scheuklappen, rennt die durch die Gegend im Kampf gegen Recht, sonst hat die von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und das merkt man auch. Also die klassische Aktivistin, die da über so ein Quotendenken ins Mandat gehievt wurde, ein Totalausfall. Und bekommt ja auch, wenn Sie sich die Ukraine-Geschichte anschauen, was die Registrierung von Flüchtlingen angeht, nicht ansatzweise irgendetwas hin.
Wie sieht es denn, Herr Brandner, mit dem Chef der Truppe aus? Der kleine, immer etwas blasse Herr Scholz sagt selten was, hält sich stets im Hintergrund. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, als hätte der was zu verbergen. Und tatsächlich, der hat Probleme, sich zu erinnern. Probleme, sich an Gespräche mit Bankern zu erinnern, als er noch Bürgermeister in Hamburg war, und sich daran zu erinnern, wie dieser Cum-Ex-Skandal eigentlich gelaufen ist und was er da so mit zu tun hatte. Glauben Sie das oder gehört für Sie der Kanzler auch auf die Wackelliste inzwischen?
Selbstverständlich, aber auch da sehen Sie die Macht der Medien. Wenn es keiner aufgreift, dann passiert in Deutschland nichts. Ja, also er hat den Segen von Merkel. Wenn wir mitbekommen haben, wurde er wahrscheinlich im Rahmen der Übertragung der Regierungsgeschäfte ordentlich gemauschelt und geschachert. Sie werden mitbekommen haben, dass jetzt der ehemalige Regierungssprecher von Frau Merkel, Steffen Seibert, soll Botschafter in Israel werden. Das hätte Herr Scholz Frau Merkel versprochen. Ich weiß nicht, was da noch für Versprechungen abgegeben worden sind. Aber wenn die Medien sich mal drum kümmern würden, wäre der gar nicht Kanzler geworden. Sie haben es erwähnt, Cum-Ex-Skandal. Einer der größten Steuerhinterziehungsskandale mit Milliarden, mit vielen Milliarden Euro, die da als Schaden angerichtet wurden, wofür Scholz unter anderem die Verantwortung trägt. Sie haben diese skandalösen Geschichten der Warburg Bank in Hamburg, und dann kommt er mit zu billigen Ausreden davon, wie ich kann mich nicht daran erinnern. Hätte vielleicht Frau Spiegel aufgreifen sollen, wenn sie gesagt nach ihrem Urlaub gefragt worden wäre, hätte sie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich im Urlaub war. Vielleicht wäre sie dann noch im Amt.
Sagt Stefan Brandner, stellvertretender AfD-Bundesvorsitzender bei uns im Podcast, und Ihnen nach dem Rasenmähen einen schönen Feierabend und sehr schöne Osterfeiertage für Sie.
Ja, genau, frohe Ostern, das wünsche ich auch. Also den ganzen Hörern wünsche ich und Hörerinnen und was es da alles noch gibt, wirklich schöne, viele bunte Eier und frohe Ostern.
7 Tage Deutschland. Wer schon zurückgetreten ist und wer diesen Schritt noch vor sich hat in der Ampelregierung, Thema in dieser Woche auch für den AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. AfD-Reporter Tobias Weber ist jetzt bei ihm.
Tino Chrupalla, mit allem Respekt vor Familie, vor allem mit kleinen Kindern, aber der Rücktritt ausgerechnet der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zeigt ja schon sehr deutlich, wie fern da ja tatsächlich Realität und Wahrnehmung gerade bei den Grünen in ihrem eigenen Bewusstsein zu sein scheint. Das wirft aber auch ein bezeichnendes Licht auf die agierende Bundesregierung. 130 Tage und schon der erste Rücktritt.
Ja, immerhin hat Frau Spiegel die Verantwortung jetzt endlich mal übernommen und ist zurückgetreten, auch wenn die Begründung schon ein bisschen eigenartig war. Sie hat ja gesagt, auf öffentlichen Druck. Also ich denke, es war höchste Zeit nach den Verfehlungen, die sie als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz begangen hat, dass es hier zu diesem Rücktritt gekommen ist. Aber insgesamt muss man sagen, ja, wenn man sich die Bundesregierung anschaut, dann gäbe es ja weitere Kandidaten.
Ich wollte gerade sagen, Bundesfamilienministerin Anne Spiegel dürfte vermutlich der Anfang vom Ende der agierenden Bundesminister gewesen sein. Ich denke da an ganz bestimmte Personen.
Ja, also ich denke, wenn wir das Ergebnis der Impfpflicht von der letzten Woche sehen im Bundestag, dass hier Herr Lauterbach, der das Gesetz ja vorangetrieben hat, hier krachend gescheitert ist, genauso zurücktreten sollte. Bundeswehr kann man weitergehen. Frau Lamprecht, also ich denke, hier gäbe es noch einige Kandidaten. Also wenn in diesem Land endlich Politiker Verantwortung übernehmen würden, müssten auch diese Personen zurücktreten. Aber leider sind Rücktritte mittlerweile im politischen Alltag sehr selten geworden. Früher hatte man doch noch ein bisschen Ehre und Anstand. Das fehlt mittlerweile. Heute gibt es wahrscheinlich andere Prämissen, warum Minister werden. Also ich denke, wenn die Bundesregierung hier nochmal in Zukunft eine gute Arbeit abliefern will, dann braucht es auch endlich auch Minister, die von ihrem Werk auch was verstehen, von ihrer Arbeit was verstehen. Das sehe ich bei vielen nicht.
Also es wird auch über die Osterfeiertage spannend werden, wie lange das SPD-Grüne einerlei mit Unterstützung der FDP in seiner jetzigen Form noch so weiter regieren kann. Themenwechsel an dieser Stelle. Natürlich am letzten Wochenende hat die AfD Brandenburg einen neuen Landesvorstand gewählt. Birgit Bessin ist in ihrer bisherigen kommissarischen Tätigkeit im Amt bestätigt worden. Das heißt, Kontinuität siegt.
Ja, ich wünsche auf alle Fälle dem gesamten Landesvorstand viel Erfolg. René Springer ist Stellvertreter geworden. Es freut mich, dass die beiden diesen Landesvorstand jetzt auch führen und dass sie ihn natürlich auch wieder zu guten Wahlergebnissen führen. Das ist ja das Ziel. Also es ist Ruhe eingekehrt. Es war auch ein Parteitag, der relativ harmonisch ablief und das hat mich gefreut. Also natürlich in der Sache immer kritisch, aber ansonsten lief er harmonisch ab. Und deswegen wünsche ich den Brandenburgern viel Erfolg, dass sie auch weitere gute Erfolge einfahren.
Sie waren erst am Wochenende in Brandenburg unterwegs bei dem Parteitag und dann am Montag ging es gleich weiter, 950 Kilometer entfernt in Saarland. Auch dort gibt es Positives zu vermelden.
Ja, auch da sind wir froh, dass wir sind ja eine der Parteien, die noch in den Landtag eingezogen sind mit 5,7%. Und es war ein schwieriges Ergebnis, wir hätten uns alle mehr gewünscht. Aber wir sind eine Oppositionspartei dort, CDU ist mit drin und die SPD und wir haben dort eine Fraktion gründen können mit den drei Abgeordneten. Das freut mich ganz besonders, weil damit natürlich auch die AfD wirkungsvoll im saarländischen Landtag Oppositionspolitik betreiben kann. Das hat funktioniert mit den drei Abgeordneten. Auch dort hatten wir ja schwierige Verhältnisse im Saarland, das muss man sagen. Nichtsdestotrotz haben sich alle zusammengerauft, haben wirklich dort auch Kompromisse gemacht und somit ist auch eine Fraktion dort entstanden. Und ich freue mich, dass wir dort AfD-Politik mit den wichtigen Themen für die Bürger, denn die wurden ja von den Bürgern gewählt, auch dort vertreten können.
Dann wünsche ich Ihnen jetzt als 7 Tage Deutschland schon mal geruhsame Osterfeiertage. Soweit ist das Werk bestellt.
Ja, wünsche ich natürlich auch allen. Danke dafür. Also allen nochmal frohe Ostern, ruhige Tage, ein bisschen Besinnung, friedliche Tage. Und dann geht's nächste Woche weiter.
Vielen Dank, Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD und Fraktionschef im Deutschen Bundestag. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Noch ziemlich genau 4 Wochen und dann zählt es. Das größte deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen wählt sich einen neuen Landtag. Welche Probleme gilt es in NRW anzupacken? Welche Themen stehen für die AfD ganz oben? Dazu reden wir mit 3 AfD-Abgeordneten des Düsseldorfer Landtages, die darauf setzen, auch nach der Wahl dort für die Menschen im Land das Beste herausholen zu können. NRW wählt, unser Thema nach den Nachrichten aus den Ländern, jetzt in 7 Tage Deutschland. Sachsen, Krankenkassen müssen Impfschäden offenlegen. Immer mehr Berichte über folgenschwere Impfnebenwirkungen gelangen an die Öffentlichkeit. Laut AfD-Anfrage hat sich die jährliche Zahl der Anträge auf Entschädigung von Impfschäden seit Beginn der Corona-Impfungen in Sachsen verachtfacht. Deshalb hat die AfD einen Antrag gestellt, die Nebenwirkungen intensiv zu untersuchen und Hilfsangebote für Geschädigte aufzubauen. Nur die AOK habe in Sachsen erschreckende Zahlen zu Impfschäden und notwendigen Krankenhausbehandlungen vorgelegt. Ein bundesweiter Vorstoß der BKK ProVita habe den Vorsitzenden sogar seinen Job gekostet. Das sagt Frank Schaufel. Er ist der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Dresdner Landtag. Impfopfer erhielten oft keine ärztliche Unterstützung, müssten ihren Impfschaden bei den Behörden selbst melden und um ihre Entschädigungen kämpfen. Diese Missstände will die AfD mit ihrem Antrag beseitigen. Allein im vergangenen Jahr wurden in Sachsen offiziell 37 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Impfung und 445 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen registriert. Davon waren 159 Fälle so schwer, dass sie stationär behandelt werden mussten. Diese Zahlen ermittelte eine AfD-Anfrage noch vor der umfangreichen Booster-Kampagne. Zudem gehen Experten von einer hohen Dunkelziffer wegen des aufwendigen Meldeweges aus. Bayern, AfD fordert mehr Bürgerbeteiligung und Volksabstimmungen. Die Deutschen haben nur noch wenig Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie. Laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage meinen 31% in einer Scheindemokratie zu leben, in der die Bürger nichts zu sagen haben. In Westdeutschland sind 28%, in den ostdeutschen Bundesländern sogar 45% der Befragten dieser Ansicht. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Ulrich Singer, sagte dazu gegenüber 7 Tage Deutschland:
Die Ergebnisse der Allensbach-Umfrage sind in der Tat alarmierend. Sie stellen den Altparteien ein vernichtendes Zeugnis für ihre Politik aus. Fast ein Drittel aller Bürger ist mittlerweile davon überzeugt, dass die Bundesrepublik Deutschland nur noch eine Scheindemokratie sei. Nach allem, was wir in den vergangenen Jahren erleben mussten, ist es kein Wunder, dass diese Auffassung bei so vielen Menschen vorherrscht. Die wenigsten von ihnen sind sogenannte Querdenker oder gar Rechtsextremisten, sondern ganz normale Bürger, die über den Zustand unserer Demokratie besorgt sind. Und zwar völlig zu Recht Denn die verfassungswidrigen Grundrechtseinschränkungen der Corona-Jahre haben vielen Menschen die Augen geöffnet. Auch die zunehmende Zensur des Internets, die ideologische Gleichförmigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien und die hasserfüllte Stigmatisierung der politischen Gegner des herrschenden Parteikartells kennzeichnen den Verfall unserer demokratischen Kultur. Eine Lösung hat hier nur die AfD anzubieten. Sie lautet: mehr Bürgerbeteiligung wagen, durch Volksabstimmungen auf allen Ebenen. Und ich muss eins noch abschließend sagen: gegen Scheindemokratie hilft eben nur mehr direkte Demokratie.
Baden-Württemberg, Soli ist ein faules Osterei von Kretschmann. Die AfD-Landtagsfraktion in Stuttgart wehrt sich entschieden gegen Überlegungen zur Wiedereinführung eines Solidaritätszuschlags. Nach Finanzminister Bayers hat sich auch der grüne Ministerpräsident Kretschmann für eine solche Diskussion ausgesprochen. Ganz anders sieht das die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag. Fraktionssprecher Ruben Rupp meint, in Zeiten der wirtschaftlichen Stagflation mit 7,3% Inflation und hart am Rand einer Rezession wäre das geradezu ein verheerendes Signal. Im Schatten der anstehenden Ferien wolle Kretschmann den Menschen wohl ein faules Osterei ins Nest legen, meint Rupp. Wichtig seien jetzt vor allem schnelle und nachhaltige Abgabensenkungen auf Energie, um damit eine drohende Lohnpreisspirale zu durchbrechen. Dass die am 24. März angekündigte Spritpreisbremse mit vorübergehender Absenkung der Mineralölsteuer erst im Juni in Kraft treten soll, sei wirtschaftspolitisch ein Witz, während Nachbarn wie Österreich bereits zum 1. April gehandelt hätten. Wir brauchen jetzt sofort eine Entlastung auf Bundesebene mit ergänzenden Maßnahmen vom Land, fordert Rupp. Ministerpräsident Kretschmann müsse die realen und akuten Sorgen der Bürger ernst nehmen, statt vom Energiesparen zu schwadronieren und das Land überall mit flächenfressenden Windrädern zupflastern zu wollen oder gar Panzerlieferungen in die Ukraine zu propagieren. Und soweit in aller Kürze unser Nachrichtenüberblick aus den Bundesländern und den Landtagsfraktionen. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie wie immer bei uns tagesaktuell im Netz, auf all unseren Kanälen und natürlich auf afdkompakt.de. Kennen Sie schon die App für den AfD-Podcast? Die finden Sie ganz einfach. Gucken Sie einfach im Play Store oder im App Store nach AfD-Podcast. Laden Sie uns herunter und dann haben Sie uns immer dabei auf Ihrem Smartphone. Hier ist 7 Tage Deutschland, der AfD-Podcast aus Berlin. 2022 ist das internationale Jahr der Jugend. Für die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative ein Grund, noch deutlicher als bisher auf sich aufmerksam zu machen. Wer sich als Jugendlicher für die Freiheit in Deutschland einsetzt, kann das am allerbesten in der JA, der Jungen Alternative. Dabei kommt die JA durchaus auch rebellisch daher, so wie sich das für junge Leute gehört. Carlo Clemens ist der Bundesvorsitzende.
Naja, wir sind ja schon allein dadurch rebellisch, dass wir die gesellschaftlichen Außenseiter sind, dass jeder, der sich exponiert für die AfD oder für die JA, der mal geoutet wird von der Antifa, dessen Internet Rechercheergebnis direkt mit linksextremen Seiten vollgespammt wird, der wird schon das erlebt haben, wie es ist, der Außenseiter zu sein. Ganz banal bei Podiumsdiskussionen, das ist immer was Besonderes, wenn der AfDler kommt, dann stockt allen erstmal der Atem. Und insofern sind wir da die wahren Rebellen, definitiv.
Viele Jugendorganisationen, wie zum Beispiel Fridays for Future, geben ja vor, rebellisch zu sein und eine Alternative zum Establishment darzustellen. Aber das ist nichts als Image. Da steckt nicht viel dahinter, sagt Mary Kahn, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Alternative.
Sind sie gar nicht. Also man kann sich ja noch gut an das Beispiel erinnern, als Luisa Neubauer und Greta von Merkel sogar noch eingeladen wurden. Also sie behaupten, sie seien rebellisch, das sind sie aber nicht. Sie werden unterstützt. Sie wurden auch unterstützt damals von der Bundeskanzlerin. Also welche rebellische Jugendbewegung wird dann auch noch von der Regierung unterstützt? Also man könnte so sagen, es sind sogar die kleinen Handlanger der Regierung. Und da sind wir wirklich diejenigen, die wirklich sich sozusagen rebellisch bezeichnen können.
Die Junge Alternative im Jahr der Jugend. Sven Kachelmann, erst ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der JA, er entlarvt das angebliche Engagement der etablierten Jugendorganisationen. Er sagt, die interessieren sich für Naturschutz nur, wenn sie politisches Kapital aus einer Sache schlagen können. Die eigentlichen jungen Naturschützer, das sind die Mitglieder der Jungen Alternative.
Die grüne Jugend und auch Fridays for Future, die geben immer vor, sie sind jetzt die Umwelt- und Naturschützer, aber eben nur da, wo es ihnen gerade irgendwie in die politischen Karten spielt. Reinhardswald ist dann völlig egal, weil es bringt ihnen nichts. Sie können politisch keinen Profit rausschlagen, deshalb wird es unter den Tisch gekehrt. Und wir haben hier eben einen richtigen Naturschutzgedanken grundsätzlicher Art eben etabliert und wollen den auch weiter vertreten, genauso wie bei der Impfpflicht. Ja, man kann nicht auf der einen Seite sagen, Abtreibung so früh wie möglich, bin ich ganz entschiedener Gegner natürlich. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, aber wenn es dann um die Impfung geht, da impfen wir jetzt jeden Mal. Mhm. Ja, und der hat ja gar kein Mitspracherecht. Das geht nicht und wir sind eben auch die Jugendorganisation der grundsätzlichen Standpunkte, würde ich behaupten.
Sven Kachelmann, Mary Kahn und Carlo Clemens diskutieren mit Moderatorin Lisa Lehmann über die junge Alternative im Jahr der Jugend und Sie können dabei sein. Schalten Sie dazu bitte AfD-TV bei YouTube an. Den Link zum Video finden Sie hier in der Beschreibung dieses Podcasts. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie finden uns auf afd.de, Sie finden uns bei YouTube, Sie finden uns bei Google, Sie finden uns bei Apple, Sie finden uns bei Spotify, Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist 7 Tage Deutschland, der AfD-Podcast. Noch 4 Wochen und dann wird's richtig spannend. In NRW, in Nordrhein-Westfalen. Mitte Mai wird da ein neuer Düsseldorfer Landtag gewählt. Das Wahlkampfmotto? AfD. Wer sonst? Damit sollen möglichst viele der 13 Millionen Menschen im größten deutschen Bundesland dazu gebracht werden, uns die Stimme zu geben. Markus Wagner ist der Spitzenkandidat und der jetzige Fraktionsvorsitzende. Herr Wagner, AfD, wer sonst? Was heißt das genau?
Naja, zunächst mal, dass die AfD einige Alleinstellungsmerkmale hat, die andere Parteien nun mal nicht mitbringen, die ja eher so in einer Art Konsensdemokratie nebeneinander existieren. Wir sind die einzige Partei, die sich über die politische Korrektheit hinwegsetzt und die Dinge anspricht, die angesprochen werden müssen. Ein Beispiel dazu. Der grüne Landtagsabgeordnete Mustafa Zadeh hat irgendwann einmal gesagt, dass das Wort Clan im Bereich Clankriminalität einfach nicht mehr genannt werden solle, weil das einfach rassistisch oder sonst irgendwas wäre. Also nach dem Motto, ich nenne ein Problem nicht und dann gibt's das Problem nicht mehr. Ne? Wenn ich Clans nicht benenne, gibt's die auch nicht mehr. So ungefähr funktioniert das ja bei den Grünen. Wir lehnen das strikt ab. Wir wollen die Dinge dort benennen und benennen, wo die Probleme auch tatsächlich bestehen. Und das tun wir im Landtag als einzige Fraktion sehr ausdauernd.
Nicht totschweigen, nicht kleinreden, nur die AfD benennt die Probleme und liefert die Lösungen gleich mit. Christian Lohse sitzt für die AfD im Düsseldorfer Landtag und möchte das auch sehr gerne in der nächsten Legislaturperiode wieder tun. Herr Lohse, was ist denn das größte Problem bei Ihnen im Land?
Das größte Problem in NRW ist, glaube ich, wir haben keine Arbeitsplätze. Und der Hintergrund ist deshalb, weil wir eine extrem teure Energieversorgung haben und die auch einfach nicht mehr zuverlässig ist. Das heißt, wir haben unsere zuverlässigen Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und Kernkraftwerke runtergefahren. Wir schalten die Kernkraftwerke um uns drumherum ab. Wir schalten die Kohlekraftwerke in NRW ab und sie waren eigentlich immer die Lebensader für NRW und haben dafür gesorgt, dass wir genügend Arbeitsplätze hatten und genügend zuverlässige Energieversorgung. Um mal ein Beispiel zu bringen, wir hatten jahrelang einen Strompreis, der lag an der Börse bei 5 Cent pro Kilowattstunde. Im Moment sind wir bei Preisen, auch über die CO2-Steuer, die dort entrichtet wird, beziehungsweise die CO2-Zertifikate, die gekauft werden müssen. Da liegen wir jetzt eher bei Preisen von 15 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist der Börsenpreis, da drauf kommen noch die ganzen Steuern, die Abgaben etc. Und damit treiben wir systematisch unsere Industrie in andere Länder und vernichten unsere Arbeitsplätze. Und wenn wir NRW erhalten wollen, wenn wir die Industriearbeitsplätze erhalten wollen und damit auch die Möglichkeit, eine Sozialstruktur zu erhalten, wo wir die Arbeiter mitnehmen, dann geht das nur mit einer günstigen Energieversorgung. Das ist das, glaube ich, drängendste Problem, was wir haben.
Das drängendste Problem, aber sicherlich nicht das einzige. Dr. Martin Vinzenz, AfD-Landesvorsitzender, Landtagsabgeordneter und Kandidat auch für den nächsten Landtag, sieht da neben der Energieproblematik und der Frage der Arbeitsplätze den demografischen Wandel. Die Menschen werden immer älter, es werden leider immer weniger Kinder geboren.
Ja, wir haben das große Problem, was von den anderen Parteien über Dekaden, muss man sagen, verschlafen wurde. Also demografischer Wandel, das ist ja keine Sache, die von heute auf morgen kommt, sondern man hat dieses Problem, muss man sagen, im Prinzip seit Jahrzehnten von sich weggeschoben und hat im Prinzip einen Zustand jetzt herbeigeführt, der jetzt sehr, sehr schwer nur noch zu lösen sein wird, weil man eben jetzt eine Alterskohorte hat, die bald in Rente gehen wird und wird ein Riesenloch hinterlassen. Das kann man jetzt nur noch mit sehr, sehr starken Maßnahmen eingrenzen. Also wir brauchen definitiv mehr Studienplätze im Bereich Medizin, um überhaupt diese Plätze, die dann dort frei werden, noch besetzen zu können. Sicherlich ist auch eine weitere Attraktivierung im ländlichen Raum denkbar. Dabei geht es aber nicht mal mehr primär nur darum, dass man es vielleicht dem Allgemeinmediziner oder dem Kinderarzt oder dem Augenarzt es attraktiver macht, dort zu arbeiten, im Sinne von, dass er bessere Abrechnungs- oder Verdienstmöglichkeiten hat. Sondern es geht auch da im Allgemeinen darum, dass auch der wieder eine Möglichkeit hat, beispielsweise seine Kinder in eine Kita zu geben. Mhm. Dass er abends noch mit dem Bus vielleicht wegkommt. Dass es dort auch ein gutes Kulturangebot gibt. Also eine generelle Stärkung des ländlichen Raums wird auch dazu führen, dass sich dann der eine oder andere Akademiker da vielleicht wieder lieber ansiedeln wird und das sicherlich dann auch als attraktiver empfindet, wenn er dort eine gute Grundschule für seine Kinder vorfindet, als dann vielleicht in der Großstadt, wo es das in dieser Art und Weise vielleicht nicht gibt.
Wer packt all diese Probleme an? Die AfD. Wer sonst? Dafür braucht es aber die breite Unterstützung an der Wahlurne. Die 13 Millionen Bürger in Nordrhein-Westfalen haben es am 15. Mai in der Hand, zu entscheiden, wer sie künftig regiert. Und viele haben es erkannt, eine wirkliche Veränderung hin zu einer Politik, die das Beste will für das Land und seine Menschen, diese Veränderung gibt es nur mit der mutigen Stimme für die AfD. Bitte denken Sie dran am Wahltag. Reden Sie vorher mit Ihrer Familie und mit Ihren Freunden drüber. Seien Sie offen, sagen Sie unumwunden, ich wähle diesmal die AfD, denn wenn einer die Probleme anpackt, dann ist das nur die AfD. Wer sonst? 7 Tage Deutschland, in dieser Woche wegen des Feiertags schon am Donnerstag und selbst dieser Donnerstag ist ein Feiertag. Die AfD feiert nämlich genau heute Geburtstag. Unsere Partei wird an diesem Donnerstag ganze 9 Jahre alt. Mein Vorschlag, wir erheben heute Abend, ob in gemütlicher Runde oder jeder für sich, das Glas auf Geschafftes und auf den guten Weg, der da noch vor uns liegt. Wir sind in allen Länderparlamenten vertreten. Wir haben eine unglaublich starke und aktive Fraktion im Deutschen Bundestag. Im ganzen Land gibt es Landes-, Kreis- und Ortsverbände. Wir sitzen in Stadtverordneten- und Ratsversammlungen, in Kreistagen und Gemeindevertretungen. Das haben wir schon geschafft. Aber wir haben noch viel vor. Mit Ihrer Hilfe wird die AfD regieren. Im Land, im Bund, auf allen Ebenen. Deshalb noch einmal meine Bitte. Machen Sie mit. Unterstützen Sie uns als aktives Mitglied in der AfD-Familie. Nehmen Sie unseren Geburtstag zum Anlass, jetzt Ja zur AfD zu sagen. Bitte gehen Sie auf unsere Seite afd.de/Mitglied und füllen Sie den Antrag aus. Den Link gibt es selbstverständlich auch in der Podcast-Beschreibung. Wie weit wir schon gekommen sind, erfahren Sie auch nächste Woche hier im Podcast mit einem ganz besonders erfreulichen Beispiel. In der Stadt Cottbus im Süden Brandenburgs ist die AfD schon stärkste politische Kraft und könnte bald tatsächlich den Oberbürgermeister stellen. Die Chancen stehen so gut wie noch nie. Wir reden im nächsten Podcast mit dem AfD-Landtagsabgeordneten Lars Schieske, der den Posten für uns erobern will, das in der nächsten Woche. Jetzt wird erstmal gefeiert, 9 Jahre AfD.
Herzlichen Glückwunsch und ganz liebe Grüße zum 9. Jahr des Bestehens unserer einzigen Oppositionspartei. Das Bestehen der AfD ist ein riesiger Glücksfall für unsere Demokratie.
Ich wünsche euch von Herzen herzlichen Glückwunsch und wünsche mir, dass die in NRW die Bürger auch endlich aufwachen.
Herzlichen Glückwunsch zum 9. Bestehen.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und ich freue mich, dass wir endlich eine demokratische Opposition im Bundestag und in den Bundesländern haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Mein herzlichen Glückwunsch der AfD zum 9-Jährigen. Hoffe, dass es noch viele weitere Jahre mit der AfD gibt. Macht weiter so, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Danke.
Na dann, Prost. Und von uns allen hier in Berlin ein frohes Osterfest. Ich bin Detlef Rieh. Machen Sie es gut. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche in 7 Tagen.